herzlich willkommen bei den Feuilletönen und zwar zur Pre-Show der Feuilletöne. Moin, Frau Eichler.
Moin.
Ja, was sollen wir sagen? Also ganz ehrlich, wir haben jetzt, glaube ich, schon 1,5 Stunden fast geredet. Es ist eigentlich auch schon alles gesagt.
Also ich bin jetzt leer.
Ja, ich muss auch ehrlich sagen.
Ja gut, war schön mit dir. Gute Nacht. Liebe Hörerinnen und Hörer, nee, ich habe auch eigentlich gar nichts zu erzählen, außer dass meine Corona-Warn-App jetzt sagt, ich hatte eine Begegnung mit niedrigem Risiko.
Ach.
Ich glaube, da bin ich schon privilegiert, dass ich erst jetzt eine hatte. Aber,
ja, also meine Corona-App sagt mir, du hattest keine Begegnung mit irgendwem, also insofern.
Sehr gut.
Ja. Wahrscheinlich sagt sie dazu in Klammern, und das ist auch gut so, du siehst gefälligst du, dass du zu Hause bleibst. Merkel ist ja nicht zufrieden mit ihren MinisterInnen, ne? Also mit den Ländermenschen, also.
Ich finde ja zu Recht, aber gut.
Ja, ich auch. Das muss man schon ehrlich sagen, ne? Also warum hören die denn nicht auf Merkel? Was ist denn das? Das ist doch nicht zu fassen. Die verplempern doch jetzt im Grunde genommen Chancen.
Ja.
Wenn ich diesen Söder schon sehe, ne?
Das ist dieses ewige Hinziehen und Halbgare ist jetzt, macht es nur länger und schlimmer.
Ja, vor allem.
Zu oder nicht zu, echt.
Warum sitzt der da immer mit Merkel? Warum ausgerechnet der? Was ist an dem so besonders? Was will der da? Warum sitzt da nicht mal der Hamburger Bürgermeister oder der Bremer Bürgermeister oder was weiß ich wer? Oder die Chefin von, weiß ich nicht welchem Bundesland. Warum sitzt da immer dieser Söder? Was will der denn da? Was habe ich denn hier oben in Schleswig-Holstein mit diesem Hiopai zu tun? Was will der hier bei mir oben im Fernsehen oder in YouTube? Den brauche ich hier nicht. Ich kann froh sein, wenn ich den verstehe. Der spricht ja auch eine ganz komische Sprache und all dieses.
Naja. Also ja, es stimmt ja, aber lass uns mal nicht die Stereotype rausruinieren.
Ach, hör mir doch auf. Was soll ich denn mit so einem Lederhosen-Hansel hier oben?
Könntet verschiedener kaum sein, das ist wohl wahr.
Das ist ja einmal ganz nett, aber der ist ja andauernd bei mir in YouTube und geistert da durch die YouTube-Channels, durch die Gegend da. Bei jeder Pressekonferenz geistert er mir da über den Bildschirm. Was soll das? Das ist nicht zu fassen. Also wirklich? Nee. Also, ja, wie dem auch immer sei. So, jetzt haben wir geschimpft. Jetzt können wir doch in die Sendung gehen, oder?
Ja, ich bin dabei. Ich bin dabei.
Ist doch wahr.
Achso, du meinst das ernst? Ja, dann ab dafür.
Ja, nicht.
Herzlich willkommen bei den Feuilletönen mit Jennifer Eichler, hallo.
Und Thorsten Martinsen, hallo.
Wer diese oder andere vergangene Folgen in voller Länge hören möchte, kann das auf unserer Website tun unter feuilletöne.de. Feuilletöne schreibt man in diesem Fall natürlich mit OE, also feuilletöne.de. Wir senden heute die vorletzte reguläre Sendung in diesem Jahr, bevor die Specials anfangen. Wie ihr das vielleicht schon wisst, im Dezember machen wir immer eine Reihe von Specials, teilweise mit Gästen. Das wird ein Riesenspaß. Heute aber geht es noch mit jeder Menge Musik weiter. Und heute gibt es wieder 4 Alben zu besprechen, nämlich Disco von Kylie Minogue, Posthuman Survival Horror von Bring Me the Horizon, Some Kind of Peace von Olafur Arnalds und City Burials von Catatonia. Wenn ihr uns im Internet hört, bekommt ihr am Ende außerdem noch eine Verkostung des Lot 40. Dann starten wir, Herr Martinsen, mal mit Kylie Minogue.
Genau so machen wir es und wir starten mit dem Album Disco. Was soll man über Kylie Minogue noch sagen? Die ist seit Ewigkeiten im Geschäft, hat über 70 Millionen Alben verkauft, ist außer, dass sie Sängerin ist, Songwriterin, Schauspielerin und Plattenproduzentin und ist natürlich die meistverkaufte australische Künstlerin aller Zeiten, denn da kommt sie her, die ist in Melbourne geboren und aufgewachsen. Bekannt wurde sie durch die Serie Neighbours, hat immer mal wieder dafür gesorgt, dass sie sich, die Musik und die Mode, die sie so trägt, immer wieder neu erfunden hat, weswegen sie auch gerne Princess of Pop genannt wird, wahrscheinlich im Sinne von Madonna, die dann wahrscheinlich die Queen of Pop ist.
Queen of Pop.
Ja, keine Ahnung. Sie wird auf jeden Fall als Stilikone bezeichnet. Zu ihren Auszeichnungen zählen ein Grammy Award, 3 Brit Awards und 17 ARIA Music Awards. In den späten 80ern wurde sie zunächst einmal eigentlich bekannt als Sängerin der Stock Aitken & Waterman Hitfabrik. Die haben nämlich damals Kylie Minogue produziert und nicht nur sie, sondern auch Leute wie Rick Astley zum Beispiel. Da gab es so eine ganze Armada von SängerInnen, die damals bekannt wurden. Naja, und mit ihrem vierten Album in den frühen 90er Jahren hatte sie dann mehrere Top-10-Erfolge, darunter I Should Be So Lucky, wer kennt es nicht, The Locomotion und Hard On Your Heart und Better The Devil You Know. 1993 übernahm sie dann die Kontrolle über ihre Musik selber und veröffentlichte 1994 dann das Album, was schlicht und ergreifend Kylie Minogue hieß. 1997 folgte dann Impossible Princess. Der Song, wer kennt ihn nicht, Can't Get You Out of Me Head, wurde zu einer der erfolgreichsten Singles der Nullerjahre und verkaufte sich über 5 Millionen Mal und das war zu dem Zeitpunkt, glaube ich, schon eine ganze Menge. Sie wurde 2008 zum Officer of the Order of the British Empire für ihre Verdienste für die Musik ernannt. Sie wurde von der französischen Regierung mit dem, ja, jetzt geht's wieder los, Chevalier de l'Ordre des Arts et de Lettres für ihren Beitrag, also ich hoffe, das war einigermaßen okay, für ihren Beitrag zur Bereicherung der französischen Kultur ausgezeichnet. 2005 wurde dann bei Kylie Minogue Brustkrebs diagnostiziert. Und hier wurde im Zuge dessen dann im Nachhinein von der Anglia Ruskin University die Ehrendoktorwürde für das Gesundheitswesen verliehen, weil sie eben mit dem Brustkrebs so umgegangen ist, wie sie damit umgegangen ist. Überhaupt geht sie mit ihren Krankheiten und Unzulänglichkeiten sehr offen um. Sie sagt zum Beispiel ganz offen, natürlich habe ich Zellulite, das wird einfach nur so fotografiert, dass es halt keiner sieht. So. Und das wird einer der Gründe sein, warum sie so beliebt ist. Disco ist das 15. Studioalbum von Kylie Minogue, das im November 2020 veröffentlicht wurde, also zum Zeitpunkt dieser Aufnahme in diesem Jahr. Wir hören Disco der 70er Jahre und elektronische Tanzmusik. Dieses Album errang Platz 1 der UK-Charts und damit ist sie die erste Künstlerin, die das geschafft hat, in 5 aufeinanderfolgenden Jahrzehnten, nämlich von den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts bis zu den 20er Jahren dieses Jahrhunderts. Frau Eichler.
Das ist schon wirklich Wahnsinn, in 5 aufeinanderfolgenden Jahrzehnten mit einem Album auf Platz 1 zu sein. Mhm. Dafür gebührt ihr jeder Hall of Fame-Star, den sie kriegen kann. Ja, Disco. Erstmal, großer Kritikpunkt, 16 Songs. Liebe Frau Minogue, das ist viel zu lang. Im Zeitalter der Playlists, klar, kann man machen, was man will, soll man machen, was man will. Aber für ein Album, meine Güte, holla die Waldfee. Ansonsten macht Kylie Minogue, was eine Kylie Minogue macht. Wir haben, du sagtest es schon, 70er Jahre Disco-Musik und zwar nicht so knapp. Das ganze Ding hört sich auch wirklich so an. Also es ist einfach, man kann es nicht verwechseln. Es ist von vornherein Kylie Minogue. Wir haben glitzernde Popstreicher, alles ist schön, also Disco Fox könnte man durchgängig tanzen. Es ist alles so auf Glitzer, Disco, lauwarm, poppig, ihre ja sehr, ich will nicht sagen dünne, weil sie durchaus singen kann, aber schon sehr gelevelte Stimme dabei. Die Themen des Albums sind auch durchgängig leichtfüßig, sage ich mal positiv. Es geht immer um Party und Tanz und Sex und das war es auch. Also es ist im Jahr 2020 mit Corona eigentlich schon nur noch Eskapismus. Auch der ist wichtig. Und sie singt auch irgendwo darüber, dass man sein Sofa wegschieben kann, um dann dort zu tanzen. Vielleicht ist es auch ein bisschen lustig gemeint. Es ist kein schlechtes Album, das ist die Sache. Also es ist eigentlich ein gutes Album, man hört das schon. Das ist ja auch sehr tanzbar, das macht Spaß. Ich glaube, wer Disco mag, wer Kylie Minogue mag, wer in den 70ern in der Disco war, der wird sich hier wiederfinden. Der wird Spaß haben und man hört, dass das gut gemacht ist. Man hört, dass da viel von ihr drin ist. Das kann ich gar nicht, das will ich gar nicht zu sehr kritisieren. Ich war nur einfach nicht in den 70ern in einer Disco und kann dem auch nur bis auf den Spaß am Tanzen jetzt nicht allzu viel abgewinnen. Deswegen ist es nicht mein Album. Aber wer sich die, weiß ich nicht, Corona-Angst wegtanzen möchte, der mag jetzt losgehen und Disco streamen. Ich glaube, Spaß macht das allemal.
Du hast ja gerade schon richtig gesagt, wir sind in den 70er Jahren angekommen. Für mich hört sich das zum Teil so ein bisschen an wie Daft Punk Random Access Memory Part 2, wenn ich ganz ehrlich bin. Man hat natürlich hier die Creme de la Creme der MusikerInnen zusammengeholt. Man ist in 1290 Studios gewesen und hat aufgenommen und herausgekommen ist Daft Bee Gees Chic. So, also Daft Punk Bee Gees Chic, so ungefähr. Teuer produziert, perfekt produziert, fehlt eigentlich nur noch Nile Rodgers an der Gitarre, den ich tatsächlich auch vermutet hatte, der aber auf diesem Album tatsächlich mal nicht zu hören ist. Es dürfte wahrscheinlich auch das erste Album dieser Art sein, bei dem er nicht zu hören ist. Wahrscheinlich wegen Corona, sonst wäre er garantiert drauf. Der diese typischen Disco-Gitarre, also der war ja auch bei dem Daft Punk-Album da drauf und so weiter und so fort. Und Chic kennt ja auch jeder, ne? Das war ja dann seine Band auch, die er eben mit seinem Gitarrensound so geprägt hat. Ja, ansonsten fängt das Album, finde ich jedenfalls, stark an. Hübsche Melodien, toller Rhythmus, alles top. Und genau da haben wir jetzt das Problem, leider bleibt es genau dabei. Es ändert sich danach dann auch nichts mehr. Also das erste Lied beginnt damit, dass es die Menschen auf die Tanzfläche schicken mag. Und das letzte Lied beginnt damit, dass es die Menschen auf die Tanzfläche schicken mag. Und genau. Da ging es erstmal gar nichts zu sagen. Aber auf die Dauer ist das dann für mich jedenfalls ein bisschen ermüdend und nicht so richtig aufregend. Knapp über 40 Minuten ist das lang. Also nicht in der Special Version oder irgendwie so, sondern es gibt da irgendwie noch so eine normale, die ist da irgendwie so knapp über 40 Minuten lang. Ja, das ist okay. Für mich ist das ein okayes Album. Das kann man so machen. Eskapismus ist ja auch wichtig, hast du auch schon gesagt. Also für die Tanzfläche ist das gut. Ich finde es tatsächlich musikalisch nicht ganz aktuell. Das wundert mich ein bisschen. Es hat ja ganz tolle Kritiken bekommen, ne? Also die KritikerInnen sind ja begeistert von diesem Album. Die kann ich tatsächlich nicht ganz teilen. Ich habe schon viel Stärkeres von Kylie Minogue gehört, zwischenzeitlich so. Finde ich. Also ich finde zum Beispiel, dass dieser großartige Song, also das muss man ja wirklich sagen, also dieses Can't Get You Out of My Head ist ja ein unfassbarer Song.
Mhm.
Muss man ja ganz ehrlich sagen, den finde ich ja heute noch grandios. Das ist ja zeitlos. Das hier finde ich nicht zeitlos. Da wird man in 2 Jahren oder in einem Jahr nicht mehr drüber reden, glaube ich.
Mhm.
Kann ich mir so vorstellen. Ich hatte mehr erwartet, bin ich ganz ehrlich. Ich mag Kylie Minogue wahnsinnig gerne. Aber dieses Album finde ich so, ach ja, ja, kann man machen. Wie dem auch immer sei. Dieses Album ist aus dem Jahre 2020 und deswegen können, dürfen und wollen wir es bewerten auf unserer Skala von steht, läuft und rennt.
Da bleibt mir nur ein läuft, denn es ist ja tatsächlich nicht schlecht, es ist tatsächlich sehr tanzbar. Es ist hervorragend produziert, wie schon gesagt, aber dabei bleibt es, deswegen gibt es nicht mehr als ein läuft.
Ja, dem schließe ich mich unumwunden an. Läuft. Ja, mehr aber auch wirklich auf keinen Fall läuft. Und ich bin auch ehrlich, ich glaube nicht, dass ich dieses Album jetzt oder später nochmal hören werde.
Geht mir auch so, ja.
Also, wir haben gehört Kylie Minogue und das Album Disco. Und es gab ein Läuft von Frau Eichler und ein Läuft von mir.
Und damit kommen wir zu Bring Me the Horizon und Posthuman Survival Horror. Bring Me the Horizon ist eine britische Rockband, die 2004 im britischen Sheffield gegründet wurde. Die Band besteht heute aus dem Sänger und Frontmann Oliver Sykes, dem Gitarristen Lee Malia, dem Bassisten Matt Keane, dem Schlagzeuger Matt Nichols und dem Keyboarder und Produzenten Jordan Fish. Bring Me the Horizon veröffentlichten 2006 ihr Debütalbum namens Count Your Blessings. Der hat damals noch ziemlich polarisiert. Das Album hat damals ziemlich polarisiert und stieß zum Teil auf großes Unverständnis, aber hat schon eine kleine Followerschaft hinter sich hergezogen. Das Unverständnis änderte sich dann mit Suicide Season im Jahre 2008. Das war auch der kommerzielle Durchbruch für die Band. Seitdem sind sie musikalisch und wirtschaftlich erfolgreich und vereinen dabei Einflüsse aus klassischer Musik, Electronica, Pop und Hip-Hop. Das sechste Studioalbum Emma aus dem Jahr 2019 wurde dann endlich ihre erste Nummer 1 im Vereinigten Königreich. Darauf haben sie lange hingearbeitet und Emma war auch das poppigste Album bis zu dem Zeitpunkt. Sie wurden dafür dann auch mit 4 Kerrang Awards ausgezeichnet, darunter 2 für die beste britische Band und 1 für die beste Liveband. Posthuman Survival Horror, das Album oder besser die EP, die wir heute besprechen, wurde im Oktober 2020 veröffentlicht, also zum Zeitpunkt der Aufnahme dieser Sendung in diesem Jahr. Sie wurde von den beiden Bandmitgliedern Oliver Sykes und Jordan Fish sowie auch von Mick Gordon produziert und ist fast ausschließlich auf Distanz während der Corona-Pandemie entstanden, wie so viele unserer Alben, die wir im Moment besprechen. Bei Posthuman Survival Horror handelt es sich um die erste einer Reihe von 4 EPs, die im Laufe der folgenden Monate noch unter dem gemeinsamen Namen Posthuman veröffentlicht werden sollen. Wenn man den Kritikern und vielleicht auch dieser bescheidenen Hörerin hier auf meinem Stuhl glaubt, dann schreiben Bring Me The Horizon hier gerade Musikgeschichte, aber hören wir erstmal, was Herr Martinsen zu diesem Album zu sagen hat.
Ja, so weit würde ich nicht gehen, aber es ist auf jeden Fall ein schönes, hartes Brett. Es sind starke Texte. Wir hatten ja die Band in diesem Jahr schon mal, nämlich als Special. Du hattest ja schon über diese Band erzählt. Es handelt sich ja hierbei auch um kein Album, sondern um eine EP. Die sind wieder ein bisschen härter geworden, wohl auch, weil KritikerInnen sagten, boah, die sind ja gar nicht mehr so richtig metalig, das ist ja alles zu poppig und weiß ich nicht was alles. Vielleicht wollten sie es denen auch ein bisschen zeigen. Haben sie auf jeden Fall geschafft, finde ich. Raue Synthes, harte Gitarren, hübsche Shoutings, das war ja auch in jüngerer Vergangenheit eher weniger der Fall. Bisschen New Metal, bisschen Metalcore, bisschen Alternative Metal, bisschen Electronic Metal, bisschen doll härter, bisschen hübsche Melodien und ganz hinten raus gibt es sogar noch eine Ballade. Nämlich mit Amy Lee von Evanescence. Mit dem wunderbaren Namen, also der Titel hat diesen wunderbaren Namen, One Day the Only Butterflies Left will be in your chest as your march to your death. Das ist doch mal was Positives. Da freut man sich doch. Und das passt. Und das macht auch Spaß, dieses Album. Das ist richtig vielseitig. Die sind richtig vielseitig unterwegs auf diesem Album. Und was hart anfängt, ist dann hinten raus balladig. Das ist richtig schön. Die Ballade ist ein bisschen kurz, finde ich. Das ist schade, aber egal. Alles, was dazwischen ist, ist auch cool. Und was auch schön ist, ist ein rundherum abgeschlossenes und geschlossenes Album. Das hat eine tolle Dramaturgie. Da ist eine Menge Hirnschmalz drin in diesem Album. Da haben sich junge Menschen oder nicht mehr ganz so junge Menschen jetzt mittlerweile wirklich viel Gedanken gemacht, muss man ganz ehrlich sagen. Ich habe das sehr gerne gehört und bin sehr positiv überrascht von diesem Album, muss ich sagen. Hat mir sehr gefallen. Wenn auch, ja, ein bisschen kurz vielleicht, aber es ist halt eine EP, ne? Es ist halt keine LP. Insofern sei es ihm nachgesehen.
Ja, genau. Wir haben 8, also eigentlich 9, aber eigentlich auch nur 8 Songs, eine halbe Stunde. Deswegen eigentlich 8 oder 9, weil einer von den Songs im Grunde nur ein Vorspielprolog zu einem weiteren ist. Mhm. Das Konzept der EP ist ja schon mal interessant. Du hast schon gesagt, das ist ganz gut durchgeplant. Es geht eigentlich um die verschiedenen, ja, wie soll man sagen, Gefühlswelten, Phasen, die wir bisher in der Corona-Pandemie so hatten. Also ein paar von den Songs gab es vorher schon oder waren vorher schon als Konzept vorhanden, aber sind jetzt halt konkret mit dieser Erfahrung aus der Pandemie produziert worden. Wir haben ja Schock und Ansteckungsangst und Langeweile in der ersten Phase der Isolation, die wir, die meisten von uns mitgemacht haben, über, keine Ahnung, Nachrichtensucht und Weltuntergangsstimmung, Verschwörungstheorien, Politikerversagen. Was haben wir noch? Ach ja, unsere digitale Gesellschaft, Weltuntergang, Umweltzerstörung, alles, was uns dieses Jahr so beschäftigt hat. Und das ist schon mal für ein Konzept ein ziemlich dickes Brett. Dann, du hast es schon gesagt, sie haben, glaube ich, alle Befürchtungen der alten Fans niedergeschmettert, dass sie nicht mehr hart genug seien. Allein mit dem ersten Song, Dear Diary, der geht so dermaßen ab. Sie haben eigentlich alles genommen, womit sie angefangen haben, beinahe schon bei Count Your Blessings. Also wirklich eigentlich Hardcore oder Metalcore hieß es, haben sie es ja damals genannt. Schnelles Schlagzeug, schnelle Gitarre, es wird geschrien wie am Spieß, aber es passt so toll zusammen, denn da kommt jetzt der andere Teil des Konzepts mit rein. Bei Dear Diary zeichnet Ollie Sykes, der Sänger, das Tagebuch einer Person nach, die sich in der Apokalypse nach und nach zum Zombie verwandelt. Und das ist teilweise richtig lustig. Also ich habe einfach total Spaß an diesem Song gehabt, der gleichzeitig mit diesen ganzen Dingen aufräumt, die ihnen hinterhergesagt wurden, dass sie zu poppig seien mittlerweile. Und jetzt merkt man eindeutig, nicht nur, sie haben das nicht nur behauptet, sondern sie können das noch, sie können das sogar viel besser als früher, viel ausgewogener als früher. Sie haben sich nur davor nicht mehr dafür entschieden. Jetzt können sie es wieder. Und wenn sie sich das nächste Mal wieder dagegen entscheiden, sei ihnen auch das gegönnt. Ein Motiv, was man hier in vielen Songs noch mitbekommt, was mir auch erst beim, ich weiß nicht, 200. Mal hören aufgefallen ist, ist, dass sie sehr, sehr viele Anspielungen auf Videospiele mit eingebaut haben. Das ist ein ist natürlich auch ein großer Teil von 2020 und das ist ein Album, eine EP über 2020. Dieses Tagebuch dieser sich in einen Zombie verwandelnden Person ist zum Beispiel eine große Anspielung auf das ursprüngliche Resident Evil. Das ist auch so ein Zombie-Survival-Game, Survival-Horror, da der Titel des, der EP. Ist auch direkt ein Zitat mit drin. Dann haben wir Parasite Eve, das ist auch, so heißt auch ein PlayStation-Spiel aus den 90er Jahren, wo es auch geht um, naja, die Titelbösewichtin möchte irgendwie die Menschheit auslöschen und als vorherrschende Spezies ablösen. Also auch schon wieder ein bisschen, hat durchaus was mit Corona zu tun, wenn man möchte. Ludens beschäftigt sich mit der Frage, unter anderem, wie wir in einer digital verbundenen Welt unsere sozialen Verbindungen aufrechterhalten können und war auch gleichzeitig damals auf dem Soundtrack von einem Videospiel enthalten. Das war der Song, der schon letztes Jahr rausgekommen ist als Single. Und dann haben wir natürlich noch den Weltuntergang, die Umweltzerstörung. Also es sind so viele Motive da drin, die uns dieses Jahr begleitet haben und die jetzt umgewandelt wurden in Songs, die, du hast es schon gesagt, von Metalcore bis zu einer traurigen Ballade reichen und auch in ihrer Dramaturgie sehr bewusst gewählt sind, in welcher Reihenfolge sie hier auftreten. Und weiß nicht, nach dem Hören dieses Albums ist irgendwie klar, wir haben eigentlich keine Chance, oder? Also die Menschheit ist dann auch vorbei. Wir können das jetzt eigentlich mal sein lassen, weil uns einiges entgegenströmt im Moment. Es ist aber nicht unbedingt ein pessimistisches Album, denn es gibt darauf auch eine Menge Kampfgeschrei und Aufbruchstimmung, die man durchaus gebrauchen kann. Ein letzter Punkt, den ich hier noch ansprechen will, sind die Kollaborationen. Gleich 4 der 8 Songs sind in Zusammenarbeit entstanden. Und zwar auch das, besonders finde ich, für eine Band, die aus dem Metal kommt, nicht mit ein paar weiteren White Dudes, wie man so schön sagt, sondern mit einer internationalen Auswahl an sehr hervorragenden neuen und teilweise nicht so neuen Künstlern. Du hast schon Amy Lee von Evanescence angesprochen, die ist sicherlich nicht mehr neu, ist aber eine der Musikheldinnen meiner Generation und damit auch der Generation dieser Band, Bring Me The Horizon. Ich finde auch, sie klingen an vielen Stellen ein bisschen Linkin Parkig. Die Nu-Metal-Einflüsse hattest du schon benannt. Mhm. Ich glaube, das ist alles, ich glaube, dass das ein Album auch für ein bisschen für meine Generation ist, weil da so viel drin steckt, was hätte sein können, und jetzt sich so ein bisschen realisiert aus genau dieser Zeit von vor 20 Jahren, was sich musikalisch realisiert. Was die Kollaborationen angeht, wir haben noch einen Song, Obey. Da arbeitet Bring Me The Horizon zusammen mit Youngblood. Der ist sozusagen ihr Nachbar aus Yorkshire in Großbritannien und ein bisschen die Stimme der kommenden Generation der sozial progressiven Individualisten, möchte ich mal sagen. Dann gibt es eine Zusammenarbeit mit Baby Metal. Das ist eine weibliche Metalband, komplett weiblich, die in Japan ein Riesending ist und Riesenerfolge feiert, nicht nur in Japan, und die eine Freundschaft verbindet mit Bring Me The Horizon. Und dann gibt es noch eine Zusammenarbeit mit den Nova Twins, die beiden grandiosen Amerikanerinnen, mit denen wir über die wir schon in der letzten Woche gesprochen haben, bei ihrem eigenen Album. Und ich finde, dadurch ergibt sich auch so ein sehr diverses musikalisches Bild. Also sie wählen nicht nur selbst die Genres aus, die sie da durcheinander mischen, sondern sie bringen auch einfach den frischen Wind von draußen mit. Und das ist, hat sehr gut funktioniert in diesem Fall.
Meine Güte, wer da jetzt richtig zugehört hat, da könnte man ja fast vermuten, dass dieses Album bei den Alben des Jahres bei dir eine kleine Rolle spielen könnte.
Eventuell. Ich muss ehrlich sagen, ich habe immer versucht, mich ein bisschen runterzuholen von diesem Hype, weil ich kriege manchmal so Anfälle und dann ist irgendwas ganz toll, bis ich hinterher feststelle, vielleicht hast du ein bisschen übertrieben. vielleicht habe ich hier auch ein bisschen übertrieben. Ihr werdet es hören zu Ende des Jahres, wenn wir unsere Alben des Jahres besprechen. Ich habe es tatsächlich, glaube ich, gefühlte 200.000 Mal gehört, weil so viel zu entdecken ist. Also seien es die Zitate aus irgendwelchen Videospielen, seien es die teilweise recht cleveren Reime und Lyrics sein, dass die, weiß ich nicht, Geschichten, jetzt kamen auch einige Musikvideos raus. Es gibt, jetzt will ich nicht lügen, ein, zwei, drei Singles mittlerweile aus dem Album, die auch, wo in den Videos noch ganz viel zu finden ist. Also sie haben da schon jede Menge Layer eingebaut, also eine Textanalyse geschulte Person möchte da ein bisschen mehr Zeit mit verbringen. Das hat schon Spaß gemacht. Und dazu dieser Generationenaspekt, den ich gerade angesprochen habe. Für mich sind Bring Me the Horizon irgendwie zu dem geworden, was Linkin Park hätte werden sollen. Und das war eine sehr prägende Band. Von daher bin ich Ihnen dankbar für diese Richtung.
So. Und auch dieses Album ist im Jahr 2020 erschienen. Und deswegen dürfen wir auch dieses Album und wollen wir auch dieses Album bewerten auf unserer Skala von Steht, Läuft und Rennt. Ich glaube, wenn wir Frau Eichler fragen, wird da keine große Überraschung dabei rauskommen.
Ja, das steht. Das rennt natürlich wie verrückt. Also die anderen Alben müssen sich jetzt ganz schön anstrengen, um mein Album des Jahres noch vom Thron zu stoßen.
Ja, also ich schließe mich denen natürlich, was das Rent angeht, auf jeden Fall an. Denn natürlich rennt dieses Album. Auch ich bin durchaus begeistert von diesem Album. Und finde, dass die das richtig klasse gemacht haben, auch wenn ich nicht zu dieser Generation gehöre und ich Linkin Park auch eher immer so ein bisschen, ach ja, fand, da fand ich die Deftones immer wesentlich interessanter. Aber ja, auch ich finde dieses Album tatsächlich großartig, muss ich schon ehrlich sagen. Wir haben gehört Post-Human Survival Horror von Bring Me the Horizon und es gab ein Rent von Frau Eichler und ein Rent von mir. Und wir kommen jetzt zu einem Künstler, der mal wieder aus Island kommt. Wir sind des Öfteren in Island und diesmal wieder, wir waren ja schon mal vor kurzem in Island, nämlich als wir über Mammut gesprochen haben und diesmal sprechen wir über Ólafur Arnalds. Some Kind of Peace heißt das Album, was wir besprechen möchten. Dieser Ólafur Arnalds ist aus Island, er ist ein Multi-Instrumentalist, Produzent aus eben Island. Er mischt oft echte Instrumente, zum Beispiel Streicher und Klavier mit Loops und Beats, das ist übrigens auch auf diesem Album so, was dann einen Sound ergibt, der von Ambient und Electronic bis hin zu atmosphärischem Pop reicht. Er ist übrigens auch der ehemalige Schlagzeuger von Fighting Shit, Celestine und anderer illustra isländischer Hardcore-Metal-Bands, also so ein bisschen das, was wir gerade schon gehört haben. Sehr lustig finde ich das. Wenn ihr die Musik hört, ihr kommt da im Leben nicht drauf. 2009 gründete Ólafur mit Janus Rasmussen von der isländischen Electro-Band Blood Group ein experimentelles Techno-Project mit dem Namen Chiasmos und kündigte 2014 sein elektronisches Debütalbum an. So, Some Kind of Peace ist ein Album aus dem Jahre 2020, das heißt also zum Zeitpunkt dieser Aufnahme mal wieder aus diesem Jahr. Es gibt Gäste auf diesem Album, nämlich unter anderem der britische Musiker Bonobo, die isländische Sängerin und Multi-Instrumentalistin JFDR und Josin, das ist wohl eine deutsche Liedermacherin, von der ich ganz ehrlich noch nie was gehört habe. Da bin ich ganz ehrlich, eine Liedermacherin und Sängerin. Er nennt dieses Album selbst sein bislang persönlichstes Werk. Er hat selber gesagt, es ist so persönlich, dass ich immer noch versuche, die Worte zu finden, um darüber zu sprechen. Ich hielt es für wichtig, dass das Album meine Geschichte auf eine sehr ehrliche Art und Weise erzählt. Dieses Album liegt mir viel näher am Herzen als alle anderen, sagt Ólafur Arnalds. Und jetzt hören wir, was Frau Eichler sagt.
Ja, was an diesem Album so persönlich ist, es wird erstmal ohne Erläuterung nicht gleich klar. Denn das Album ist größtenteils instrumental und die meisten Songs kommen ohne Text aus. Jetzt fällt mir eigentlich nur der Song mit JLDR ein, da wird gesungen. Und in den letzten beiden Songs gibt es noch Einspieler mit Sprache. Ansonsten kommen wir mit instrumentalen Songs hin. Trotzdem merkt man natürlich die Emotionalität und ich kann mir schon gut vorstellen, was da mit drin stecken soll an persönlichen Eindrücken oder an Geschichte, die er da erzählen möchte. Denn was man sofort merkt, ist einmal die Melancholie und dieses tief Empfundene. Und auch wenn ja halt nicht direkt so viele Worte ausgedrückt werden, sind da doch eine ganze Menge Gefühle mitzunehmen. Meiner Meinung nach wird Some Kind of Peace damit nicht nur zu seinem persönlichsten, sondern zu einem seiner besten Alben. Es ist so zauberhaft und tranceartig, wie wir es schon von ihm kennen aus vergangenen Alben. Aber es hat noch so einen Extraschuss, also einmal Abwechslung. dann auch Dynamik, sowohl musikalische als auch emotionale Dynamik. Es hat noch einen extra Schuss Tiefgründigkeit, aber auch Verletzlichkeit und irgendwie, ja, so ein Effekt von Katharsis oder Heilung von all dieser Melancholie und Verletzlichkeit. Und bis auf Back to the Sky, also der trotz der Stimme von JFDR meiner Meinung nach ein klein bisschen eintönig bleibt, sind hier eigentlich durchgängig wirklich tolle Songs entstanden. Und ich finde dieses Album sehr empfehlenswert. Spätestens wenn bei We Contain Multitudes, das ist der vorletzte Song auf dem Album, wieder das Klavier so schön knatschen darf, da war mein Herz definitiv gewonnen. Das höre ich immer sehr gern bei ihm, wenn er das ganze Geräuschspektrum seiner Instrumente mit abbilden darf. Außerdem passt es perfekt in die Jahreszeit. Ich finde, Some Kind of Peace ist das perfekte Album, um sich mit Kopfhörern, und zwar richtig guten, damit man auch wirklich jedes Geräusch mitbekommt, in eine dicke Decke zu kuscheln und, weiß ich nicht, mit einem warmen Kakao die Melancholie des Herbstes zu genießen. Some Kind of Peace gibt einem irgendwie auch Some Kind of Peace.
Ja, das ist eigentlich erstmal, wenn man das so hört, ein typisches Oliver Arnolds Album. Ne? Das ist ein bisschen Sampling und man hört ein paar Freunde, die er eingeladen hat, auf diesem Album dabei zu sein. Man hört eben, wie schon gesagt, Bonobo und JFDR und man hört, ich nenne sie jetzt einfach mal Josin, um hier die drei zu nennen, die da mitgemacht haben. Das hört sich erstmal alles sehr nach Oliver Arnolds an und nach dem, was er schon immer so gemacht hat und was er eben macht, nach ein bisschen elegisch, minimalistisch, sehr post-irgendwassig, sehr klavierig, 38 Minuten lang ist das Album, das ist erstmal alles okay. Die Stücke sollen wohl irgendwie seine musikalische Lebensgeschichte, geleitet von seinen Gefühlen und Stimmungen, darlegen. Das Album beginnt erstmal mit einem Stück zusammen, eben mit Bonobo. Das ist deswegen auch ein bisschen elektronischer, das ist wohl auch ein bisschen älter, wohl auch, als der Rest der Songs. Der Rest ist dann elegisch, voller Streicher, voller Melancholie und natürlich ein paar Samples und ein paar Loopings, also das, was man auch so kennt. Und eben das Klavier. Es gibt ein paar orchestrale Momente auf diesem Album. Es gibt diese wunderbaren, knatschigen Klaviersachen, die du gerade schon erwähnt hast. Das Album ist nachdenklich, nachzeichnend und erzählend. Dazu muss man dieses Album aber ein-, zweimal hören, finde ich. Weil sonst kann es passieren, dass einem das so ein bisschen abhanden kommt und man denkt, naja gut, kennst du jetzt. Skip, skip, skip. So, ja, ja, klar, das ist halt Oliver Arnolds. Ja, nee, nee, weiter. So, das kann passieren, wenn man da nicht genau hinhört. Das Album ist im besten Sinne schön. Ich glaube, das habe ich schon bei ganz vielen Oliver Arnolds Alben gesagt, dass die Alben, die er macht, schön sind. Das ist ja so ein bisschen einer der Unique Features, die sie so haben da in Island irgendwie. Ne? So Sigur Rós zum Beispiel macht auch immer so schöne Alben, finde ich. Und ja. Mahmood macht auch immer so schöne Melodien. Und die haben immer so ein schönes Gespür, so ein gutes Gespür für Melodie und Atmosphäre, finde ich. Und das ist natürlich in diesem Fall auch wieder so. Ich finde das Album echt gut, aber es sind in diesem Jahr echt viele gute Alben erschienen. Deswegen finde ich das zwar schön, wie ich schon sagte, und das Problem ist, ich finde es okay. Also ich finde es ziemlich okay. Das ist gar keine Frage. Ich muss leider sagen, warum auch immer, vielleicht kommt das noch, vielleicht muss ich das Album auch noch zwei, dreimal hören, das hat man ja manchmal so. Im Moment aber auch nicht mehr. Und da auch dieses Album im Jahre 2020 erschienen ist, müssen wir natürlich und dürfen wir dieses Album und wollen wir dieses Album natürlich auch bewerten auf unserer Skala von Steht, Läuft und Rennt.
Frau Eichler. Ich werde mich hier zu einem Rennt durchringen, denn ich mag Oliver Arnold sowieso gern, aber das hier ist wirklich somit eins der besten Alben, die ich bisher von ihm gehört habe. Das kann eigentlich nichts anderes als Rennen.
Ja, also bei mir ist es ein schnelles Läuft. Tatsächlich, ja. Also wir haben gehört Some Kind of Peace von Oliver Arnolds. Es gab ein Rennt von Frau Eichler und ein Läuft von mir.
Und damit kommen wir zu Catatonia und dem Album City Burials. Catatonia ist eine schwedische Metalband, die 1991 in Stockholm von Jonas Renkse und Anders Nyström gegründet wurde. Die Band begann als reines Studioprojekt und als Duo. Die zunehmende Popularität führte aber dazu, dass sie weitere Bandmitglieder für ihre Live-Auftritte brauchten. Nach zwei Death- bzw. Doom-Alben, nämlich Dance of December Souls aus dem Jahr 1993 und Brave Murder Day aus dem Jahr 1996, führten Probleme mit Renxes Stimmbändern in Verbindung mit neuen musikalischen Einflüssen die Band vom Death Metal zu einer melodischeren Form des Heavy Metal. Im Laufe der Zeit entfernte sich die Band dann immer weiter vom klassischen Metal hin zu einem progressiveren Rock. Das Album City Burials wurde nun im Frühling des Jahres 2020 veröffentlicht. Es ist das insgesamt 11. Studioalbum der Band und setzt stilistisch den Progressive Rock fort, den wir auf den letzten Alben bereits gehört haben. Herr Martinsen.
Ja, und wir haben ja schon über Renxe gesprochen, nämlich bei The Ocean. Da war er nämlich als Gastsänger dabei. Und wer die Stimme da schon mochte, wird die Stimme hier noch mehr mögen. Ja, lieben, muss man schon fast sagen. Katatonia haben hier ein Album voller Melodienreichtum und vertrackte Rhythmen vorgelegt. Diese Rhythmen bleiben aber eher im Hintergrund, sind aber da, man verpasst da keine Progressivität. Der Progressive Rock ist schon da, aber er nervt nicht, wie er vielleicht einige nerven könnte, die das nicht so gerne mögen. Das bleibt alles sehr schön ausgewogen und sehr balanciert. Sehr gut. Dann haben wir natürlich im Vordergrund dafür die Stimme von Renxe. Und das ist auch gut so. 52 Minuten lang ist dieses Album und gehört damit so ein bisschen zu den längeren Alben, die wir heute besprechen. Das tut dem Ganzen aber keinen Abbruch, denn die Songs sind fantastisch. Man schwelgt in den Melodien und in dieser Stimme. Diese Stimme ist so fantastisch, die ist so schön. Man kann nicht mehr aufhören, dieses Album zu hören. Und wenn es zu Ende ist, dann fragt man sich, wie, was schon zu Ende? Warum? Ich habe doch gerade erst angefangen, das zu hören. Das Einzige, was mich so ein bisschen zwischendurch immer mal wieder gestört hat oder was mich anfänglich wirklich gestört hat, waren diese 90er-Jahre Metal-Gitarren-Soli an der einen oder anderen Stelle. Die hätte ich dann vielleicht gar nicht so unbedingt gebraucht, aber die haben mich irgendwann auch nicht mehr wirklich gestört. Fand ich sogar teilweise richtig gut. Der Anfang des zweiten Songs hat mich dann ein bisschen an Queensryche erinnert. Die Älteren werden sich erinnern. Es gibt auf diesem Album keinen einzigen Song, der nicht irgendwas kann, der nicht irgendwas Besonderes hat. Sei es eine hübsche Gitarre, sei es eine hübsche Melodie oder natürlich diese einprägsamen Gesangslinien, die diesem Album diese Gesangslinien, die noch ein wenig eindrucksvoller als auf den vorangegangenen Alben sind. Und das will was heißen. Irgendwas ist also immer, könnte man sagen, weil immer bleibt irgendetwas hängen bei jedem Song. Es gibt auf diesem Album keinen einzigen schlechten Song, keine Songs zwischen den guten Songs. Es gibt nur gute Songs. Ansonsten, was man da hört, ist im Grunde genommen Progressive Dark Doom Metal Rock. Das ist ungefähr das, was es ist. Ich kann nur dazu sagen, Halleluja, preist den Metal, preist diese Band und vor allem geht hin und höret dieses Album.
Sehr gute Empfehlung. City Burials, ja. Großartiges Album. Ich möchte gar nicht alles wiederholen, denn ich finde den eindrucksvollsten Punkt, den hast du schon genannt, und zwar, dass wirklich in jedem einzelnen Song sich so kleine Schätze verstecken. Also vielleicht sind das die Burials, dass sie überall gibt, was zu finden. Ja, also irgendwo zwischen Pop und poppigen Refrains, ich finde das kein Pop, aber sehr eingängigen Refrains hin zu gloomigen Rocksongs. Es gibt so viel zu entdecken. So viele Instrumente, so viele Melodien, die unerwartet spannend sein können. Oder auch einfach mal zwischendurch dramatische Gefühlsbekenntnisse. Dann wieder minimalistische Zurückhaltung. In jedem Song steckt etwas Entdeckenswertes. Und man kann dieses Album deswegen immer und immer wieder hören und immer wieder was Neues entdecken. Als ich das Album starten wollte zum ersten Mal und gesehen habe, 52 Minuten, wollte ich schon schimpfen, aber mir ging es genauso wie dir. Man hört das Ding und denkt sich, was ist schon wieder vorbei? Das ist unheimlich schade. Und das Album endet schön oldschool mit so einem Fade-out. Das habe ich auch schon lange nicht mehr gehört. Sehr schöne Idee. Also, da wird man wenigstens darauf vorbereitet, dass es bald vorbei ist. Das machte wirklich Spaß zu hören.
Und auch dieses Album ist im Jahre 2020 erschienen. Überraschung, Überraschung. Also auch Überraschung zum Zeitpunkt der Aufnahme in diesem Jahr. Und natürlich werden wir auch dieses Album auf unserer Skala von Steht, Läuft und Rennt bewerten.
Tja, wenn diese Folge damit voller Sternchen ist, muss ich sagen, dieses Album rennt. City Burials rennt.
Aber sowas von. Ja. Da gibt es überhaupt gar keinen, das rennt sogar ziemlich schnell. Also ich glaube, ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Mal rennt hintereinander geschrieben hier. Auf meinem Skript. Ja, es ist fantastisch, das Album. Einfach hinreißend. Also, wir haben gehört, City Burials von Catatonia. Es gab ein Rent von Freichler und ein Rent von mir. Und wir rennen jetzt auch, und zwar weg, sozusagen. Und zwar weg vom UKW. Und zwar nicht, weil wir wollen, sondern weil wir müssen. Denn wir müssen uns an dieser Stelle verabschieden von Kiel FM, Westküste FM und Lübeck FM. Denn wir kommen jetzt zu Verkostet. Und das gibt's im UKW leider nicht zu hören. Lot 40 heißt der Whisky, den wir heute besprechen wollen. Und die Geschichte dieses Whiskys reicht zurück bis ins 18. Jahrhundert. Da hat ein gewisser Joshua Booth, der war Müller, Destillateur und Politiker, schöne Kombination, der fing dann an auf seiner Farm, und zwar Lot Number 40 in der Nähe des Städtchens Millhaven, das ist mal wieder in Ontario, Whisky zu brennen. Gegen Ende der 90er Jahre begann dann Michael D. Booth, Großneffe in der vierten Generation von Joshua Booth und gleichzeitig ebenfalls Destillateur, aber diesmal von Hiram Walker, den Lot Number 40 im Rahmen der Reihe Canadian Whisky Guild zurück ins Leben zu rufen. Und so war es dann auch. Dieser Whisky wird wie in Schottland, in Pot Stills gebrannt. Das ist in Kanada ein bisschen außergewöhnlich. Es gibt da zwar auch noch eine andere Brennerei, die auch Single Malt macht übrigens. Das ist dann noch wieder was ganz anderes. Die kommt dann interessanterweise und lustigerweise aus Nova Scotia. Aha. Naja, anschließend wird das Ganze in frische Eichenfässer gefüllt. Und danach wird dann das Ganze, nämlich der Rye, als Small Batch abgefüllt. Denn wir haben es hier mit 100% Roggen zu tun. Das haben wir auch noch nie gehabt. Was für einen kanadischen Whisky gar nicht mal so untypisch ist und auch nicht so richtig was Besonderes. Für uns hier aber schon, weil hatten wir überhaupt noch nicht. Dieser Whisky wird mit 43 Alkoholvolumenprozenten abgefüllt und ist gefärbt und kühlgefiltert. So. Und sie haben uns ein schönes Bernstein gefärbt. Nicht?
Oh ja, eindeutig.
Und jo, das ist Roggen. Da haben wir schon wieder diese, ich habe da immer Cola. Es tut mir leid, also es ist wirklich Roggen gleich Cola. Ich glaube, das ist diese Würze mit der Süße irgendwie zusammen. Irgendwas muss es ja sein. Oh, da ist ja Eiche drin. Ui. Aber sehr angenehme Eiche.
Ja.
Und ja, Roggen halt. Also so Cornflakes-Gedöns.
Eindeutig. Ich habe vor allem Süße in der Nase. Also Honig, Vanille, okay. Karamell.
Okay. Ich habe auch Süße, ja, aber noch nicht so vordergründig.
Ja, wie Süße. Süße Kellogs. Kennst du diese Honig-Kellogs?
Ja.
Was war das noch?
Ja. Dingspops, glaube ich.
Ach, du meinst die Honeypops, nee. Ne, mit der Biene? Ne?
Nee.
Die meine ich auch nicht. Ich meine, die so aussehen wie Cornflakes, aber die hatten dann immer noch so Honigüberzug. Ach, ich
weiß okay. Nicht mehr.
Aber das ist der Geruch, den ich hier wahrnehme.
Ja, hier Vanille, Karamell. Jetzt habe ich es auch. Aber immer wieder so ein bisschen würzig, hätte ich bald gesagt, so ein bisschen. Also nicht nur Süße halt. Mag ich aber gerne riechen.
Schon lecker.
Oh, da sind Früchte drin.
Riecht gut. Früchte? Was habe ich? Ah, doch.
So eine Apfelsine, so.
Ja, ich hätte jetzt Birne gesagt oder sowas. Also, aber auf jeden Fall sehr, sehr süß, sehr reif. Mhm.
Ja, geht schon fast in Richtung Mandarine bei mir. Schön.
Aber auch was. Bisschen Kräuteriges, ne?
Also ja, so das, was ich am Anfang hatte,
grün.
Ne?
Grün, ja. Kommt jetzt bei mir in die Nase. Schön.
Zitrus.
Also sehr aromatisch.
Mhm, sehr schick. Ja, sollen wir mal probieren?
Oh ja, gerne.
Ja, dann cheers.
Cheers. Schön, das ist direkt beim ersten Schluck sehr weich, aber auch schon direkt sehr würzig. Also.
Ja.
Ich oh ja. Immer weicher.
Ui. Hm. Ja, würzig. Ich habe schon wieder dieses Cola-Zeug. Diese Würze mit dem Süßen, das macht bei mir immer Cola, ich weiß auch nicht. Und dann wird es hinten raus immer süßer, ne? Die Würzigkeit geht langsam zurück. Mhm. Und bei mir wird es dann hinten raus immer süßer und fruchtiger. Also da kommt dann Honig und Vanille und dieses alles. Und desto länger, der hat einen schönen Abklang auch, ne? Mhm.
Also dieses Würzige mit dem Süßen zusammen, das funktioniert wirklich toll. Dann das weiche Mundgefühl.
Ja, ich sag ja, wir müssen mehr Roggen, mehr Rye trinken. Das ist.
Aber wirklich, ja.
Es gibt von,
dann so,
von Wild Turkey gibt es aber den, der ist schwer zu kriegen. Der, also das, was es als hier, na, wie heißt einer, Rare Breed, den gibt es auch als Rye, den ich so gerne mag.
Das ist noch so ein ganz, wirklich so erfrischende Kräuter.
Ja.
Das hat, meine Güte, gefällt mir sehr gut.
Lustig, am Anfang ist da wirklich diese Würzigkeit und dieses, der Antritt ist sehr würzig. Und dann wird er süß und mild und fruchtig. Also der hat auch so zwei Geschichten, die da so passieren, was ich ja am Whisky so gerne mag. Ne? Und desto länger man dem Abklang Zeit gibt, desto dem Nachklang Zeit gibt, desto fruchtiger wird er, ne? Bei mir jedenfalls.
Ja, fruchtiger und kräuteriger wird er bei mir.
Okay. Sehr, sehr schön. Gefällt mir sehr, sehr gut. Wir wollen natürlich auch diesen Whisky gerne bewerten, aber nicht mit Steht, Läuft und Rennt. Das machen wir diesmal nicht, sondern ganz einfach zwischen 1 und 7. Wie es gute Tradition ist bei uns. Ja.
Das ist recht schwierig.
Also ich lasse mich nochmal zu einer 5 hinreißen.
Tja, da bin ich sowieso schon.
Ach so.
Der gefällt mir wirklich gut. Da wollen wir nicht überschwänglich werden, ne? Also. Und der ist ja gleichzeitig auch noch so, der ist günstig, der ist
ja. Ja, ja.
Zu haben. Und wirklich, wirklich spannend. Also, Ja, 5. Ja, mehr geht nicht. Nee, 5.
Also man muss schon sagen, fünf, also der nordamerikanische Whisky an sich, sei es der Bourbon, sei es der Canadian Whisky, der Irish Whisky geht noch, aber der schottische Whisky ist schon ein bisschen überteuert. Also man muss da schon ehrlich sein. Also der ist schon langsam auf dem Weg, wo man sagt, oh, langt jetzt auch. Also das ist schon schwierig langsam. Wird immer schwieriger, das noch zu vermitteln, finde ich. Schön, dass es solche Sachen noch gibt. Ziemlich cool. Du sagtest ja auch schon, der ist gar nicht so teuer. Stimmt. Also, Lute 40. Aus Kanada. Bekam 5 Punkte von Frau Eichler und 5 Punkte von mir. Und wir haben natürlich auch in der letzten regulären Folge in diesem Jahr, ja, Themen ist gut, Musik.
Wir haben jede Menge Musik. Und zwar Billie Eilish, Live at Third Man Records. Wir haben Baxter Dury mit The Night Chances. Nils Klein mit Share the Wealth und A.A. Williams Forever Blue. Alle, die uns im Internet hören, werden dann außerdem Zeuge sein, wie wir noch einen kanadischen Whisky verkosten, nämlich Goodman Words 10.
So ist es.
Und dann, danach geht es ab in die Specials
aber sowas
für den Dezember.
Aber sowas von. Da freue ich mich tatsächlich auch schon drauf. Sehr sogar. Also wir werden tolle Specials haben. Wir werden wieder ein Fußball-Special haben. So viel steht schon fest. Wir werden wieder ein Post-Rock-Special haben. Also ihr dürft gespannt sein. Bleibt uns an dieser Stelle nichts anderes als zu sagen. Bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.